Wir wissen, dass in Lukas 4 der Herr auch davon gesprochen hat. Gerade dieses gleiche Wort gezitiert hat. Aber dort hat er noch gesprochen, auszurufen das Jahr der Annehmlichkeit vom Tag der Rache unseres Gottes. Das hat er damals nicht gesagt. Er hat ihnen die frohe Botschaft gesagt. So wollen wir auch heute Morgen Fortsetzung machen mit der frohen Botschaft, die wir begonnen haben aus dem Johannesevangelium gestern Abend. Ich möchte des Übergangs willen noch einmal gerne lesen aus Johannes 3. Da heißt es: Und gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wenn Sie auch da gibt es schon wieder verschiedene Auslegungen. Die einen sagen, ja, der Herr Jesus wurde ja erhöht in den Himmel. Aber an dieser Stelle spricht Johannes nicht von der Erhöhung in dem Himmel, nicht von der Himmelfahrt, sondern an die furchtbare Erhöhung 2 Meter über dem Erdboden ans Kreuz. Denn das geht ganz klar hervor. Und der Herr nimmt ja selber das Beispiel von der erhöhten Schlange. Und wir sehen, wie in wunderbarer Weise der Herr auf die einzelnen Menschen zugeht. Er knüpft immer dort an, wo er sie abholen kann. Bei der Frau am Jakobsbrunnen sprach er vom Wasser, weil sie Wasser geschöpft hat. Bei Nikodemus knüpft er dort an, wo Nikodemus Bescheid wurde in der Heiligen Schrift. Und wir wollen einmal die Aussage des Herrn, die er dem Nikodemus gesagt hat, lesen. Es ist die Stelle aus 4. Mose 21. Da finden wir den Bericht des Volkes Israel über die Wüstenwanderung. Und da steht: Und sie brachen auf vom Berge Hor, des Weges zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Nun, das ist eine Umschreibung der geografischen Situation damals. Aber jetzt kommt die wichtige Aussage. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Wege. Und das Volk redete wider Gott und wider Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, dass wir in der Wüste sterben? Denn da ist kein Brot und kein Wasser. Und unsere Seele ekelt vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Flehe zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnehme. Und Mose flehte für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine feurige Schlange und tue sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Erz und tat sie auf die Stange, und es geschah. Ich möchte einmal ganz besonders darauf noch betonen: Und es geschah. Wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Wir haben ja gesagt, 3 Fragen zu beantworten in Bezug auf die Frage, was heißt Wiedergeburt? Wir sagten, jeder Mensch muss wiedergeboren werden, weil er nur eine natürliche fleischliche Geburt erlebt hat, und Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Wir haben dann versucht, es zu zeigen, was es bedeutet, wiedergeboren zu sein. Eine neue Schöpfung, aus Gott geboren, von oben geboren, geboren aus Wasser und Geist. Ich habe gestern das Thema Wasser einmal ausgeklammert, will es aber ganz kurz andeuten. Wir dürfen annehmen, dass Johannes, wenn er hier von Wasser und Geist spricht, an die Taufe erinnert, von der er in Johannes 1 von Johannes dem Täufer ja ausführlich gesprochen hat. Was war das damals? Wie war die Botschaft? Tut Buße und lasset euch reinigen von euren Sünden. Das war die Wassertaufe des Johannes. Das Volk Israel sollte ihre Schuldensünde bekennen und dann im Jordan diese Reinigungswassertaufe empfangen. So dass wir da sagen können, das Wasser könnte ein Hinweis auf die Reinigung der Taufe sein, aber neutestamentlich ist auch das Wasserbad immer mit dem Worte Gottes verbunden. Wir sind gewaschen durch das Wort Gottes. Ihr seid schon rein, sagte Herr Jesus, um des Wortes willen, was ich euch gesagt habe. Und so ist auch hier eine Verbindung zwischen dem Wort Gottes, zwischen der Reinigung wohl vorhanden. Und Johannes wollte darauf hinweisen, dass eine echte Bekehrung natürlich immer mit der Buße und mit der Reinigung beginnt. Aber das natürlich jetzt im neutestamentlichen Sinne. Und deshalb wollen wir jetzt diese Frage weiter verfolgen, wie geschieht es? Nun, der Herr hat dem Nikodemus gesagt, wie es geschieht. Und als Schriftgelehrter kannte er die Geschichte von der Schlange in der Wüste. Das Volk murrte gegen Gott. Es ist ja kaum zu glauben. 40 Jahre führt der Herr sein Volk durch die Wüste. War natürlich schon eine anstrengende Sache, ja. Aber er versorgte sie aufs Beste. Über 1 Million Menschen, jeden Tag versorgt durch das himmlische Manna. Und als sie nicht zufrieden waren mit dem himmlischen Manna, da gab er ihnen auch noch gebratene Wachteln. Und dann gab er ihnen Wasser. Wobei 1. Korinther 10 uns ja sagt, und der Fels war der Christus. Himmlisches Wasser. Und dann murrten sie und sagten, warum habt ihr uns aus Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt? Lieben, das ist ein trauriges Zeichen von Undankbarkeit. Kein Volk auf der ganzen Welt hat so viel Gnade und Güte erfahren aus der Hand des Herrn. Und kein Volk war wohl so undankbar wie die Israeliten. Und zwar nicht nur in diesem einen Fall, sondern der ganze Weg der Israeliten war immer von einem: alles, was du tust, sagst, das wollen wir tun. Und zum Schluss geht es in den Richterbüchern weiter. Ein jeder tat, was nach seinem Herzen wohlgefällig war. Sie fragten nicht mehr nach Gott. Und deshalb, ich sage diese Stelle noch einmal, musste ja der Prophet schon sagen, Israel, Israel, du musst erkennen, welches Herzeleid es mit sich bringt, mich, den wahren und lebendigen Gott, zu verlassen und Wasser zu suchen, wo es nicht ist, in einer ausgetrockneten Zisterne. Aber lieben, dieser Gedanke ist auch heute im allgemeinen christlichen Zeugnis zu finden. Auch da ist ein Niedergang wie kaum zuvor. Wer fragt noch nach dem lebendigen Gott? Natürlich sind es noch etliche, aber im prozentual gesehen sind es ganz wenige. Und der große Abfall, ihr Lieben, in dem stecken wir mittendrin. Das drückt sich natürlich nicht nur in der Zahl der Kirchenteilnehmer aus, der Besucher, sondern das drückt sich in allem fast aus. Es geht immer weiter rückwärts und deshalb ist es hoch notwendig, dass das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird bis an die Enden der Erde. Aber wir dürfen auf der anderen Seite auch das als Endzeichen sehen. Es wurde noch nie so viel Evangelium verkündigt wie heute. Durch diese modernen Mittel, die wir haben, über Rundfunk und über das gedruckte Wort, kann heute jeder oder fast jeder die Botschaft hören. Und auch das ist ein Zeichen des Endes. Alle sollen es hören, dass Jesus Christus der Herr und der Heiland ist. Aber nun die Frage, die ich gestern schon einmal gestellt habe. Wie kommt man nun zu dieser Wiedergeburt? Nikodemus hat es nicht recht verstanden, aber wir wollen es so verstehen, lernen, dass wir die Konsequenzen daraus ziehen. Und da möchte ich Ihnen einmal einige Schritte aufzeigen, ganz einfach, dass es jeder verstehen kann. Es gibt kein Kind Gottes auf dem ganzen Globus, der diese Schritte nicht getan hätte. Denn man kommt nur auf diese Weise zum Herrn. Und da ist die erste Voraussetzung. Und ich möchte fast sagen, das ist die erste einzige Voraussetzung, die wir überhaupt mitbringen können. Dass wir unseren verlorenen Zustand erkennen. Dass wir Gott Recht geben und nicht unserem eigenen Ich und unserem eigenen Fleisch. Denn unser eigenes Fleisch wird niemals zugeben, dass es so verdorben ist, dass es hoffnungslos verloren ist. Aber der Herr sagt es, Fleisch ist und bleibt Fleisch. Und da nützt auch alle Nachhilfe nichts. Darf ich Ihnen einmal ein ganz kleines Beispiel zur Auflockerung sagen? Sie kennen doch diese netten kleinen Ferkelchen, diese Wildschweinchen, die so schön gemustert sind. Sind süße Kerlchen, finde ich immer. Ich freue mich immer, wenn ich so Frischlinge sehe. Sie sind auch noch gar nicht so dreckig, wie sonst eine Sau ist. Aber es sagte einmal ein Bruder, wähle dir nie ein solches Frischlingtierchen als Haustier. Man kann es sehr schön aufputzen, man kann ein Schälchen, ein Schleifchen drum machen, auch noch ein Kettchen und ein Klingelchen. Und dann kann man auch noch so ein kleines Mäntelchen drum machen. Und dann ist es fast klar wie so ein kleines Hündchen. Er sagt, wenn du nämlich einmal vergisst, deine Gartentüre zu öffnen, dann geht das schöne kleine Tierchen sofort nicht an die schönen Blumen. Das interessiert sie gar nicht. Geht sofort an den Misthaufen. Und dann ist das schöne Tierchen total dreckig. Warum denn? Man kann ein kleines Ferkelchen aufpolieren, wie man will. Es ist und bleibt eine Sau, die den Dreck sucht. Ein bisschen derb ausgedrückt. Aber die Schrift sagt, und so ist es auch beim nicht wiedergeborenen Menschen. Er kann gar nicht anders als sündigen. Das ist ein hartes Wort. Aber einem nicht wiedergeborenen zu sagen, du darfst nicht mehr sündigen, das ist genauso, wenn ich zu ihm sage, ein Blinder, der muss wissen, was los ist. Woher soll es denn wissen? Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Er ist und bleibt Fleisch. Und deshalb diese Umstellung vom Fleisch in den Geist. Und das geschieht nur durch folgende Schritte. Man muss zuerst einmal erkennen, dass Gott Recht hat und nicht wir. Und Gott bleibt dabei sündig, da ist keiner da, da ist nichts Gutes. Das ist sehr demütigend, das weiß ich. Das schmeckt uns auch nicht. Haben Sie den Namen Alexander Hill schon einmal gehört? Alexander Hill war der glorreiche Erfinder der anti-autoritären Erziehung. Eine Katastrophe, was der Mann geschaffen hat. Schon im Jahre 1925 hat er in Summerhill bei London ein Institut für Jugendliche gegründet und sagte, ich werde der Welt zeigen, dass die ganze christliche Erziehung in den Heimen und überall total falsch ist und keine guten Ergebnisse erzielt. Ihr Evangelisten, ihr gehört eigentlich eingesperrt. Ihr seid nämlich dran schuld, dass es in der Welt immer weiter abwärts geht. Und zwar warum? Ihr sagt immer den Menschen, ihr seid Sünder, ihr müsst euch bekehren, damit ihr zu Kindern Gottes werdet. Und damit gebt ihr den Menschen klar, in euch ist nichts Gutes. Und dann kann auch nichts Gutes rauskommen. Wir sagen den Menschen, ihr seid gut von Natur aus. Strengt euch noch ein bisschen an, dann schafft ihr es vollends. Ja, aber was ist daraus geworden? Wir sehen in der Erziehung, wenn ein Mensch meint, in ihm sei das Gute und das Gute müsse noch ein bisschen gefördert werden, dann hätten wir in den 2000 Jahren doch das schaffen müssen. Der Bolschewismus hat es versucht durch den neuen Menschen des Sozialismus. Er ist gescheitert. Alle Philosophien und Ideologien sind gescheitert, wenn sie meinen, sie könnten den guten Menschen schaffen. Lieben, an dem ist nichts zu verbessern. Der muss sterben, sagt das Wort Gottes. Das ist die Chance. Und man tut einem Menschen keinen Dienst, wenn man sagt, du bist gut, streng dich noch ein bisschen an. Der wird es nämlich nie schaffen. Entweder er ist ehrlich und fängt an zu, wird depressiv, weil er merkt, ich schaffe es nicht, oder er wird zum Heuchler. Deshalb müssen die biblischen Lehren ganz klar beachtet werden. Das Erste, was ein Mensch erkennen muss, ich schaffe es nicht aus mir, ich kann mich aus dem eigenen Sumpf nicht herausziehen, ich brauche einen Helfer. Das ist der erste Schritt. Erkenntnis des verlorenen Zustandes. Und ich finde, das ist auch gar nicht so schwer. Sie wissen doch, was SOS heißt. SOS ist das Zeichen, rettet unsere Seelen. Uns wurde als Funker von vornherein gesagt, hütet euch davor, aus Spaß SOS zu funken. Denn in dem Moment, wo im Äther SOS auftaucht, ist jeder Funker verpflichtet, alle anderen Dinge zurückzustellen und danach zu forschen, wer hat SOS gefunkt. In der See, in der Luft, auf dem Boden nicht so sehr oft, aber immerhin. Denn wenn es heißt, rettet unsere Seelen, dann ist jemand in größter Todesnot. Und dem muss geholfen werden. Wenn einer SOS funkt, gibt er also zu, ich brauche Hilfe. Und das darf man nicht missbrauchen. Das Zweite, was wir erkennen müssen, das ist, dass wir nicht nur erkennen, dass wir verlorene Sünder sind, sondern wir müssen es auch bekennen. Und ihr Lieben, das ist noch viel schwieriger. Ein ehrlicher Mensch merkt nämlich ganz genau, dass sein Leben nicht so hundertprozentig ist. Ich meine, wir können ja unserem Nachbar klar machen, dass wir eine weiße Weste haben. Der glaubt es zwar auch nicht, weil er uns kennt. Aber Gott sieht uns eben, wie wir sind. Und deshalb ist es Selbstbetrug, zu behaupten, wir hätten eine weiße Weste vor Gott. Lieben, moralisch gesehen gibt es viele ethische Menschen. Aber Gott sieht sie ja doch so, wie sie sind. Und das Bekennen, das ist noch viel, viel schwieriger. Denn da wird natürlich unser Stolz gefragt. Lieben, der verlorene Sohn, der musste zuerst am Schweinetrog enden, bis er zu der Erkenntnis kam, ich brauche Hilfe und die finde ich nur bei meinem Vater. Und dann kam er und hat bekannt, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Kind zu heißen. Und dann war der Zeitpunkt gekommen, wo er Rettung und Heilung fand. Was sagt der Herr Jesus in Matthäus 11, Vers 28? Kommet her zu mir alle, ihr Mühseligen und ihr Beladenen, ich will euch Ruhe geben, ich will euch erretten. Und wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Der verlorene Sohn wurde nicht erst einmal durch die Mangel gedreht, er wurde nicht erst einmal mit allen möglichen Vorwürfen bombardiert. Keine Moralinpredigt, gar nichts. Es genügte, wenn er kam und bekannt hat. Aber das ist schwer. Es gibt viele Menschen, die ärgern sich an der Einfachheit des Evangeliums. Die sagen, so einfach kann doch das nicht sein. Es gibt ein Wort in der deutschen Sprache, das heißt vergib. Ich befürchte, dass es gar nicht so oft gebraucht wird. Aber wenn in der Ehe oder in Beziehung zu den Eltern oder in der Familie oder in der Sippe oder auch mit anderen Menschen Streit besteht, und es soll keiner behaupten, das kommt bei uns nicht vor. Dann gibt es eine Möglichkeit, diesen Streit ziemlich schnell zu beenden. Und das heißt, beide Seiten müssen erkennen, wir haben Schuld auf uns geladen, indem wir dem anderen wehgetan haben. Und jetzt brauchen sie nur hingehen und sagen, vergib. Und wenn das beide aufrichtig tun, dann ist der Streit vorbei. Aber wer findet denn den Mut, und die innere Größe zu sagen, ich bin schuldig geworden, vergib. Und weil das so schwer ist, deshalb kommst du keiner Versöhnung. Also man kann sich nicht darüber ärgern, dass Gott sagt, ich verlange nicht von dir, dass du zuerst einmal große Taten tust. Ich verlange nicht von dir zuerst einmal Bewährungsprobe und alles Mögliche, sondern Gott sieht uns ganz nüchtern und weiß, das Einzige, was ein Mensch tun kann, das ist seine Schuld erkennen und ehrlich bekennen. Und wenn das geschieht, dann geschieht das Wunder aller Wunder, denn der Heilige Geist wirkt das nämlich in uns. Unser Fleisch wird niemals sagen, geh hin zu dem anderen und bitte ihn um Vergebung. Das Fleisch wird sich lieber umbringen, bevor er sich darunter beugt. Das muss schon der Geist tun. Aber wenn er das tut, dann geschieht das Wunder, dass Gott in diesem Herzen, in dem bereiten Herzen, seinen Geist hineingibt. Wenn das Herz geöffnet ist und wir bereit sind, um Vergebung zu bitten und ihn auch darum ganz klar zu bitten, dann öffnet Gott unser Herz nicht mit Gewalt, sondern wir sind bereit, ihn einzulassen. Und dann geschieht das Wunder, dass Gott seinen Heiligen Geist in unsere Herzen gibt und dann wirkt das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und so sagt Johannes, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wäscht uns rein von aller Sünde. Können wir uns also bildlich vorstellen, Gott sieht in einem Herzen durch die Wirkung des Heiligen Geistes die Bereitschaft einer echten Buße, einer echten Beugung, einer echten Umkehr, auch im Denken, nämlich nicht mehr ich, sondern der Herr. Und dann schenkt er durch seinen Heiligen Geist auch den Glauben. Denn das ist der dritte Punkt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Deshalb mussten zu allen Heilszeitaltern die Menschen immer glauben an Gott. Aber ihr Lieben, Glauben ist nicht nur ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Bibelversen, sondern Glauben ist ein vollkommenes Vertrauen auf die Aussage des Herrn Jesus und auf das Wort Gottes in allem. Volles Vertrauen, nicht daran zweifeln, nicht besser wissen, sondern Vertrauen. Jawohl, Gott, du hast recht mit deinem Wort. Und das sehen wir nun an dem Beispiel von der Wüste, das der Herr Jesus sagt, von dieser erhöhten Schlange. Im Grunde genommen sind wir alle in der gleichen Situation der Israeliten in der Wüste. Wir sind nämlich ohne Ausnahme alle infiziert von dem Gift der Schlange. Ob wir das erkennen oder nicht, spielt keine Rolle. Das eine kann ich nur jedem als Beweis sagen. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und auch die Gegner des Evangeliums können natürlich nicht leugnen, dass sie einmal sterben müssen. Sie müssen sterben, weil wir an diesem Leibe gesündigt haben. Und der Herr sagte zu Adam, in dem Moment, wo ihr sündiget, werdet ihr sterben müssen. Und unser sündiger Leib, der muss sterben. Die einzige Ausnahme ist die Gläubigen, die bei der Entrückung dabei sind, aber das können wir einmal ausklammern. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Keine frohe Botschaft. Aber jetzt kommt in Römer 6, Vers 23 ein Gedankenstrich, der heißt, die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Seht ihr, und das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Gott hat kein Interesse am Tod des Sünders. Und deshalb hat Gott etwas geschaffen, um uns zu erlösen. Und das spiegelt sich, so musste es Nikodemus lernen, am deutlichsten ab in dieser erhöhten Schlange. Was hat Gott getan? Die Israeliten waren von der Schlange infiziert. Und jetzt sagt Gott, es gibt eine Möglichkeit der Errettung. Ich werde diese Schlange aufrichten lassen und jeder, der von dem Gift gebissen ist, braucht nur im Glauben und im Vertrauen auf mein Wort aufschauen Und dann bleibt er am Leben. Und das Wort sagt, und so geschah es. Und diesen Gedanken sagt nun der Herr Jesus dem Nikodemus und erklärt ihm, was Wiedergeburt ist. Er sagt, Nikodemus, so wie damals die Schlange in der Wüste erhöht wurde, so muss jetzt der Mensch, der Sohn des Menschen, so muss ich als Lamm Gottes, als Sünderheiland erhöht werden über diese Erde ans Kreuz. Und dort werde ich gekreuzigt und dort werde ich sterben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, hingab ans Kreuz als Lamm Gottes, stellvertretend, sterbend für unsere Schuld und Sünde. Lieben, deshalb müssen wir im Evangelium vom Blut Jesu Christi sprechen. Wir müssen im Evangelium vom Kreuz auf Golgatha sprechen und vom Leiden und Sterben. Und wenn das auch heute nicht mehr schmeckt, es ist die Kernbotschaft. Zuerst muss man mal erkannt haben, jawohl, ich brauche einen Heiland. Und dieser Heiland hat es sich nicht leicht gemacht. Gott hat seine Liebe in vollkommenster Weise am Kreuz von Golgatha geoffenbart. Er hat seinen Sohn nicht geschont, sondern ihn für uns dahingegeben. Würden Sie Ihre Kinder für einen anderen opfern? Gott hat es getan. Gott hat seinen Sohn losgelassen, aus der Herrlichkeit auf diese Erde gesandt, obwohl er ganz genau wusste, dass von der Erniedrigung von Bethlehem bis zum furchtbaren Gericht am Kreuz, das wusste Gott doch alles. Und trotzdem hat er Jesus sagen müssen, Vater, wenn es möglich ist, diesen Kelch, lass ihn an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Auch Jesus Christus, der Herr, wusste, es gibt keinen anderen Weg zur Errettung verlorener Sünder, als dass ich stellvertretend am Kreuz von Golgatha mein Leben hingebe. Und deshalb finde ich diesen einen Vers so wunderbar und kostbar, so einfach er ist. An dem Kreuze trug der Reine deiner Sünde Lohn. O, wie liebt dich dieser eine Gottes Sohn. Lieben, sind unsere Herzen eigentlich schon so verhärtet, dass wir den Sohn Gottes am Kreuz leidend, blutend, sterbend hingerichtet sehen können, ohne dass unsere Herzen bewegt werden? Ist uns das alles schon so gleichgültig geworden, weil wir es von klein auf gehört haben, dass wir nicht mehr darüber nachsinnen, was das geschehen ist? In Johannes 15 sagt der Herr selber, eine größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das hat Jesus Christus getan. Er nennt uns, die wir einst ferne waren, seine Freunde. Er ist bereit, für uns zu leiden und zu sterben. Er ist für uns bereit, in die Gottverlassenheit hineinzugehen, damit wir nie mehr von Gott gerichtet werden. Lieben, das ist Evangelium. Das ist etwas ganz anderes als Religion. Bei der Religion heißt, du musst das tun und du musst das tun und du musst das tun. Nein, das Evangelium heißt, Gott hat alles für dich getan. Nur eines ist eben notwendig, der Glaube. Aber der Glaube ist auch kein Produkt von uns. Wir können den nicht produzieren, genauso wenig wie wir die Liebe produzieren können. Aber das wird uns geschenkt. Auch Glaube ist Geschenk. Nur eines tut Gott eben nicht. Er zwingt mich in meinem Herzen und in meinen Gedanken nicht, dass ich das annehmen muss. Manche Leute sagen, warum hat denn Gott, wenn er gewusst hat, dass alles so schief geht, nicht aufgehört? Liebe, ich kann Ihnen die Antwort sagen. Gott hat den Menschen mit einem freien Willen ausgestattet. Er wollte Persönlichkeiten haben als sein Gegenüber. Er wollte keine Marionetten und Hampelmänner schaffen, die gar nicht anders können als das, was er will. Und deshalb musste er das Risiko eingehen, dass wenn er einen Menschen den freien Willensentschluss gibt, dass der auch Nein dazu sagt. Und das nimmt Gott ganz ernst. Gott nimmt jeden ganz ernst.